Heilig ist unser Gott. Amen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott sich wirklich freut, dass du heute hier bist. Ich weiß nicht, ob du vielleicht schwierig hier hingekommen bist, ob es dir Mühe gemacht hat, ob du vielleicht eine große Reise hattest und trotzdem geschafft hast, hier hinzukommen. Ob du launisch warst, einfach keine Lust hattest, auf irgendeinen zu sehen, zu begrüßen. Und es ist so, dass wir in einem Kampf leben, auch geistlich. Ja, selbst wenn du sonntags zur Gemeinde kommen sollst. Dieser Kampf ist ein geistlicher Kampf, davon wollen wir heute noch mehr hören. Aber dennoch bist du hier. Dennoch hast du es geschafft und du hörst das Wort Gottes. Du bist gemeinsam mit Geschwistern und lobst den Herrn. Es gibt einen Feind, der dich davon abhalten will, Gott zu begegnen und Gott zu hören. Und umso froher bin ich, dass du heute hier bist und die Wahrheit hörst. Ja, wir sind in unserer Predigtserie Church on Fire. Und ich liebe diese Predigtserie, weil wir einfach viel mitkriegen von der Apostelgeschichte, wie es denn wirklich ist und wie es war. Und auch wir Prediger, wir predigen Kapitel für Kapitel. Das heißt, wir predigen nicht irgendwas, sondern das Wort Gottes. Und es ist so schön, dass wir ein ganzes Buch gemeinsam lesen, die Apostelgeschichte. Und zudem haben wir auch Vertiefungsabende, wo wir einfach über das, was wir hier gehört haben, nochmal in der Tiefe angehen und nochmal in der Tiefe besprechen. Das heißt, unser nächster Vertiefungsabend ist der 29. Juli, diesen Monat, um 19 Uhr. Und wir haben auch immer sehr gute Sprecher. Der diesmalige Referent ist Christian Knorr. Kommt gerne vorbei. Ich habe auch fast keins verpasst. Warum? Weil das einfach schön ist. Man nimmt viel mit. Das Thema ist Geistestaufe und Geisterfüllung. Ja, das kommt manchmal hier in der Apostelgeschichte, kommen so welche Wörter vor wie Geistestaufe oder Geistesfeuerbefreiung und da wird es einfach nochmal vertieft. Church on Fire und wir möchten heute sprechen über Paulus und Silas. Die beide waren in einem Kerker und haben Gott gepriesen. Aber ich möchte vorab mit euch den Kontext nochmal besprechen. Wo sind wir gerade dran? Was ist so passiert? Wir haben gehört und gelesen, dass Saulus, der Paulus geworden ist, jetzt so ein richtiger Evangelist ist und überall hinreist und den Menschen von den auferstandenen Jesus erzählt. Von dem, der retten kann, von dem, der befreien kann, von dem, der heilen kann. Und so sind Paulus von Land zu Land gefahren und hat sich immer jemanden mitgenommen. Und so ging er mit Barnabas und reiste und verkündigte alle das Evangelium. Und da gab es so eine Missionsreise, da haben die sich gesagt, Barnabas und Paulus, ey, dieser Markus, Johannes Markus, das ist auch ein feiner Kerl, ne? Der brennt für Jesus, der hat Feuer. Komm, wir nehmen den mal mit. Und da in dieser ersten Missionsreise hat Johannes Markus die so ein bisschen im Stich gelassen. Die Bibel erklärt uns nicht, warum, aber entweder hatte er Angst oder ihm ist langweilig geworden. Er ist dann abgehauen. Und dann war Paulus von seiner Art her so, dass er gesagt hat, dich nehme ich nicht nochmal mit. Und so hat er mit Barnabas gestritten, denn Barnabas wollte unbedingt, dass der Johannes Markus nochmal mitkommt auf die zweite Missionsreise. Aber Paulus sagte, ich nehme den nicht nochmal mit. Und so trennten sich Barnabas und Paulus und jeder ging seinen Weg. Was hat Barnabas gemacht? Er hat Johannes Markus genommen und ist weitergezogen. Und was hat Paulus gemacht? Paulus hat sich Silas genommen, den er auch cool fand, Feuer hatte. Er nahm Silas und zog mit Silas weiter. Barnabas und Paulus trennten sich. Aber das Schöne ist, wir sehen, dass Gott dennoch beide segnete. Beide hat Gott nicht losgelassen. Ja, und auch hier können wir was mitnehmen. Es kann passieren, dass manchmal deine Wege sich trennen von jemandem, von Orten. Aber du darfst nie vergessen, um wem es geht. Wir müssen trotzdem den Herrn Jesus Christus verkündigen, ihn trotzdem weiter dienen. Denn wir sind als seine Kinder berufen. Barnabas, er diente Gott weiter. Und Johannes Markus ist der übrigens, von dem wir hier das Markus-Evangelium lesen. Das war der Markus, den Barnabas mitgenommen hat. Und so trennten die beiden sich. Und Paulus und Silas, bevor sie in diesen Kerker kamen, in diesen Gefängnis, möchten wir mal lesen, warum die dahin gekommen sind. Was ist da vorher passiert? Und deswegen lese ich mit euch in Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 16 bis 18. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, also Paulus und Silas, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Aufgepasst, das sagte nicht die Frau, sondern dieser Wahrsagergeist. Ich lese noch mal vor, was er sagte. Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Bis hierhin. Wir lesen, dass etwas Gutes passiert ist. Paulus und Silas waren unterwegs und halfen einer Frau, frei zu werden. Ja, aber wie ist das gemeint? Wovon redet die Bibel hier? Wahrsagergeist? Das müssen wir unterscheiden zwischen Weissagung. Wir Christen kennen Weissagungen, ja? Dass einer mal weissagt, prophetisch. Aber ein Wahrsagergeist ist nicht etwas von Gott. Es ist okkult, es kommt vom Feind, es kommt vom Teufel. Und warum betone ich das hier so? Auch wenn du schon lange Christ bist und das weißt. Oder wenn du heute das erste Mal hier bist, sollst du hören, dass das nicht von Gott ist. Felix Ronsdorf erklärte hier letztes Mal, dass er in ein Café ging und dort Karten aufgelegt worden ist. Und er wunderte sich, dass Menschen unbedingt die Zukunft voraussehen wollen. Und das ist so. Wir haben immer mehr Okkultismus, immer mehr Finsternis in dieser Welt. Sichtbare Finsternis. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Da, wo die Finsternis hoch ist, da wird doch das Licht heller. Das heißt, in dieser Welt dürfen wir noch mehr Licht sein. Noch mehr wird Gott uns Wunder und Zeichen zeigen und uns begleiten. Wir werden sehen, dass diese Welt immer finsterer wird und auch böse Geister und Dämonen immer mehr ans Licht erscheinen. Ja, wir sehen, was mich verwundert ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber krass, was dieser Dämon sagt. Er sagt die Wahrheit. Er sagt, das sind Männer Gottes. Ist ja nichts Böses, ne? Der hat ja jetzt nicht rumgeschrien oder geflucht, sondern sagt, ey, das sind Männer Gottes. Die können euch zeigen, wie man errettet wird. Das heißt, diese Dämonen sagen die Wahrheit. Sie sprechen die Wahrheit aus. Aber sie lassen auch ganz viel Wahrheit weg. Wir sehen es schon beim Garten Eden, wie der Teufel diese Schlange zu Adam und Eva sagte: Isst und ihr werdet sehen. Da war auch keine Lüge. Ihr werdet sehen. Das stimmte, aber er erzählte nicht, dass sie sich danach schämen werden, dass sie sich von Gott entfernt fühlen werden, dass es ihnen nicht mehr gut gehen wird. Ja, der Feind ist listig. Und wir werden heute hinter den Kulissen noch mehr schauen, wie der Feind reagiert. Warum? Warum ist es wichtig, auch das zu predigen? Ja, ganz einfach, denn wenn wir wissen, wie der Feind arbeitet, können wir mit Weisheit dagegen arbeiten. Wir wissen und können widerstehen. Es steht geschrieben, dass wenn wir dem Feind widerstehen, dann wird er von uns fliehen. Und widerstehen tun wir auch, indem wir kontern. Wir sehen, als Jesus in der Wüste war, dann wurde selbst Jesus vom Teufel, wollte ihn aufs Kreuz legen, bevor er ans Kreuz ging. Richtig? Der Teufel wollte selbst Jesus stürzen lassen. Und wir sind manchmal traurig, wenn der Teufel uns zu Fall bringen will. Warum immer ich? Nein, nein. Wir müssen heute eins begreifen. Wir leben in einem geistlichen Kampf. in einem Krieg. Aber wir können laut ausrufen, dass dieser Krieg bereits gewonnen ist. Halleluja. Jesus Christus hat gesiegt am Kreuz. Dieser Feind, der gegen uns schießt, er ist bereits besiegt worden. Jesus hat gewonnen. Jetzt liegt es an uns, dass wir das laut ausrufen. Dass wir das dem Feind zurufen, wie wir heute gesungen haben. Wenn wir in tiefster Nacht sind, dann singe ich Halleluja. Gott ist da und er ist Sieger. Wir sehen, dass diese Frau nicht aufhörte, ganze Zeit zu rufen. Das sind Männer Gottes. Das sind Männer Gottes. Sie zeigt ihnen das Heil. Sie zeigen euch, wie ihr errettet sein könnt. Das sind Männer Gottes. Das sind Männer Gottes. Warum betone ich das so oft? Weil es steht geschrieben, dass sie es tagelang tat. Bis Paulus das auf die Nerven ging. Bis Paulus sagte, da stimmt was nicht. Wisst ihr, es ist auch gut, dass wir prüfen. Es ist gewollt. Jesus, in der Bibel steht geschrieben, dass wir prüfen sollen. Wir sollen prüfen, was gesagt, was geredet, was gebetet wird. Auch ihr sollt prüfen, was hier vorne gepredigt wird. Ich kann der beste Prediger sein, aber ihr sollt prüfen. Und wie prüfen wir, sagt Jesus? Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, sagt Jesus, kommt ins Himmelreich und wird errettet. Sondern der, der den Willen meines Vaters tut. Das sind die Worte von Jesus. Und er sagt, passt auf, in eure Mitte werden auch Schafe kommen mit einem Schafpelz. Wolfspelz. Ihr versteht mich, ja? Aber in Wahrheit sind es Wölfe. Woran sollen wir sie erkennen? Jesus sagt es. An den Früchten. An den Früchten. Wir dürfen prüfen an den Früchten. Wenn ich, Jan Keskin, hier im Predigerteam bin, euch predige und euch das Wort Gottes bringe, aber in meinem wahrheitlichen Leben ein Ehebrecher bin, ein Mörder bin, ein Betrüger bin, ja, dann sind meine Früchte nicht gut. Und dann ist es die Aufgabe der Leitung zu sagen, Jan, dein Leben passt nicht überein mit dem, was du hier vorne bist. Geh aus der Bühne runter, predige nicht mehr. Das ist, was wir tun sollen. Wir sollen prüfen. Und manchmal ist diese Prüfung hart, aber es gehört zu einem heiligen Gott dazu. Wir haben gesungen, Gott ist heilig. Und wenn er heilig ist, dann sollen auch wir uns heiligen. Im Hebräerbrief steht geschrieben, wir haben einen heiligen Gott. Und ihr sollt aneinander eifern, heilig zu sein. Als wir in Tschechien waren, mit Rainer vor kurzem in einer Missionsreise, da haben wir wirklich gespürt, wie die Hand Gottes über uns ist. 15 Leute waren wir dort und es gab eine so große Einheit, eine so große Salbung. Wir haben die Tage verbracht, morgens früh aufgestanden und abends zu Bett gegangen mit Lobpreis, mit Gebet im Herzen, mit einer Dankbarkeit, mit Feuer. Wisst ihr, aber abends so in der Runde, wenn es schon mal spät wird, unter Männern in der Küche, ne Rainer? Dann wird man so ein bisschen läppsch, auf Kölsch sagt man läppsch. Dann wird man so ein bisschen locker, macht man schon mal ein, zwei Witze, ich kann das sehr gut. Und auf einmal merkte ich, wie meine Witze so ein bisschen unter die Gürtellinie gingen. Und ich hatte voll Spaß daran, das war voll lustig. Und ich brachte immer mehr so Witze. Und wir lachten uns immer mehr kaputt. Aber da war ein Bruder und spürte schon innerlich, ich sollte damit aufhören langsam. Warum? Weil der Heilige Geist in uns lebt. Und auch das Leben privat sollen wir achten, was wir sagen, was wir tun. Und da war ein Bruder, ein Pastor, der kam mit uns mit und er sagte, Jan, ich bin mich am kaputtlachen, aber Bruder, verliere die Salbung nicht. Ich dachte, was erzählt der mir denn da? Aber das hat mich irgendwie getroffen und ich wusste, das kommt irgendwie von Gott. Und ich wusste, ich musste jetzt aufhören. Warum erzähle ich euch das? Weil es wichtig ist, dass wir diesem heiligen Gott einen heiligen Raum schaffen. Eine heilige Atmosphäre schaffen. Es ist gewollt von Gott, dass wir es auch tun. Jetzt kann einer sagen, Jan, das ist aber Leistungsevangelium. Das hat mit Leistungsevangelium nichts zu tun. Wir haben einen heiligen Gott und wir sollen heilig leben. Seid ihr dabei? Und so kam es dazu, dass diese Frau nicht aufhörte und sie ging Paulus so auf die Nerven. Und wisst ihr, ich feiere Menschen, die diese Gabe haben, der Geistesunterscheidung. Besonders wenn einer sagen kann, das ist der und der Geist. Aber wir lesen hier nicht unbedingt das raus, sondern wir lesen mehr auch raus, dass sie einfach auf die Nerven ging. Und dass irgendetwas auch unangenehm wird. Das heißt, wir sehen ja manchmal Menschen, die aufdringlich sind und dir unbedingt 100-mal sagen müssen, dass sie dich lieben. Wir sehen auch Gott, der uns in der Bibel sagt, und so sehr habe ich euch geliebt, dass ich meinen Sohn für euch gegeben hat. Aber er sagt das nicht in jedem Kapitel, er sagt das nicht in jedem Vers, sondern er zeigt es uns. Er zeigt es uns, indem er in jedem Kapitel da ist, indem er in jedem Vers uns nicht alleine lässt, indem er uns ermutigt. Wahre Liebe ist nicht nur mit Mund, wahre Liebe ist nicht nur ein Bekenntnis, sondern wahre Liebe zeigt man. Jesus Christus ging bis ans Kreuz. Er hat nicht 100-mal gesagt, ich liebe dich, John, sondern er ging ans Kreuz und zeigte, dass er mich liebt. Er starb für meine Schuld, damit ich errettet werde. Pure Gnade durfte ich in meinem Leben erleben. Warum? Weil ich sündhafter Mensch nicht ins Himmel gekommen wäre ohne Jesus Christus. Das ist Liebe. Zeig deine Liebe. Vielleicht bestehst auch du in einer Situation, wo du deine Liebe sagen willst. Ich gebe dir einen Tipp, zeig sie. Zeig sie. Sei für Menschen da, die du liebst. Höre ihnen zu. Und wir sehen, dass manchmal Freunde, die jemanden lieben, auch die Wahrheit ins Gesicht knallen. Wir haben da einen Vers zu. In Sprüche 27, Vers 6, da steht, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt. Kommt ein bisschen hart rüber, ne? Treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Ein Feind, der dich in Wahrheit nicht liebt, der vielleicht sogar neidisch ist auf dein Leben, der wird dich überschütten mit Küsse. Ja, wir lesen diese Weisheiten hier aus der Bibel raus. Wisst ihr, ich habe im Supermarkt jahrelang gearbeitet, immer noch. Aber ich war mit auf der Fläche damals. Und da begehen Menschen viele Diebstähle. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber sehr, sehr viele Diebstähle passieren. Und da gab es einen Mann, der war so freundlich zu mir jeden Morgen. Aber das war schon so nervig freundlich. Kennt ihr die, die immer gut drauf sind? Schon morgens um 7. Mit so einem breiten Lächeln, immer am Lachen. Und immer, wie geht's? Und was machst du? Und deine Familie? Und ich habe gesagt, irgendwann lass mich, ich muss arbeiten wieder. Aber der ging so auf die Nerven. Und ich erwische ihn eines Tages, als er eine Menge Alkohol klaute. Ich sagte, du, der du mich jeden Tag so nett begrüßt, der du mich fast abknutschst. Ja, und hier sagt die Bibel was Wahres. Überreichlich sind die Küsse deines Hassers. Und wir können einfach erkennen, dass das normal ist, dass uns das nicht wundern soll, wenn es wir öfters hören werden, Wahrheiten, die aber nicht gesund sind. Ich glaube, dass wir hier als Christen eine Reife erlangen dürfen. Schaut mal, wir haben hier einen Vers in 2. Korinther 11, Vers 14, da steht geschrieben, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Das heißt, auch hier sehen wir, der Teufel, der Satan, der Feind Gottes, der dich zu Fall bringen will, er kennt das Licht. Er kommt vom Licht. Er war früher mein Engel. Gott hat nicht den Teufel erschaffen. Gott erschafft nichts Böses. Gott, der Teufel war ein Engel und war ganz nah am Thron Gottes. Das heißt, er weiß genau, wie Gott ist. Er weiß, was Liebe ist. Und deswegen kann er es uns allen vorspielen. Und kann das Gefühl geben, als ob es Wahrheit ist. Aber wie erkennen wir jetzt den Unterschied? Ganz einfach. Die Bibel lehrt uns das, dass wir eifrig Gott nah sein sollen. Dass wir dieses Wort in uns leben lassen sollen. Und dass wir, wie Paulus es getan hat, prüfen sollen. Eins möchte ich noch dazu zügen zum Schluss dieser geistlichen Unterscheidung. Wir sehen, wenn etwas zu nervig wird, zu übertrieben wird, ist es meistens nicht gesund. Lesen wir hier raus. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht jeden Dreck glauben. Es werden Präsidenten, Politiker auftreten, die sagen werden, Jesus ist der Höchste. Und viele Christen werden sagen, wow, das ist einer von uns. Ihr sollt die Früchte erkennen, sagt Jesus. Und der, der den Willen meines Vaters tut, daran erkennen wir. Seid ihr dabei? Und so sehen wir, dass jetzt etwas passiert. Und zwar, genau, diesen Vers könnt ihr noch mitnehmen. Dämonen können Wahrheiten zitieren, aber sie lieben die Wahrheit nicht. Habe ich das falsch geschrieben? Was denn? Hey, ich bin Türke, Leute. Hört auf mit. Mann. Also jeder zweite sagt, falsche. Hör auf. Rainer, du wieder. Okay. Was passiert jetzt? Jetzt ist ja eigentlich was Wunderbares passiert. Warum? Weil eine Frau wurde frei. Der Satan hat sie gebraucht ihr Leben lang und hat sie versklavt. Sie war eine Dienerin für Menschen, die nur Geld aus ihr schaffen wollten. Gott macht sie frei durch einen Paulus. Und jetzt sehen wir, was passiert. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben, uns nicht erlaubt sind, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie. Und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Bis hierhin. Wir lesen, dass nach so einer schönen Sache, nach einer wunderbaren Aktion, dass man Gott gedient hat, dass der Feind weichen musste, sehen wir jetzt, wie nicht gefeiert wird, wie nicht ein Zusammenkommen nochmal hergedankt wird, sondern wir sehen, dass Widerstand weiterkommt, dass es nicht aufhört, sondern dass der Widersacher nicht einfach so loslässt, dass der Feind immer weiter uns die Motivation wegnehmen will. Wisst ihr, wir sehen in der ganzen Bibel schon, angefangen im ersten Buch Mose, dass der Pharao nicht so einfach sein Volk ziehen lässt. Er sagt nicht einfach, ja, okay, mach. Sondern er versucht immer wieder und bis zum Schluss versucht er, sie zu verfolgen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Dieser geistliche Kampf hört nicht auf nach einem gesegneten Sonntag oder nach einer Holy Spirit Night, die wunderbar war. Nein, sondern der Feind, der besiegt worden ist, wird es immer wieder versuchen. Aber schön ist zu sehen, und wir hören es heute, dass der Sieg gewonnen ist, Halleluja. Dass Jesus Christus Sieger ist. Was macht der Feind? Er isoliert die beiden ab. Und wir lesen in 1. Petrus, dass er wie ein brüllender Löwe um uns herum ist, um uns gefangen zu nehmen, zu verschlingen. Und das sind die Maschen des Feindes. Er möchte dich isolieren von der Gruppe, dich in Finsternis, in Dunkelheit bringen. Wir sehen um Paulus und Silas, sie sind in dem tiefsten Kerker, in dem tiefsten Gefängnis, dunkel, alleine, in Ketten. Und das ist die Masche des Feindes. Schon von Beginn an, wir sehen es auch bei Jesus, immer wenn Jesus was Großes machte, Menschen heilte, Dämonen austreibte, wollten die Pharisäer ihn töten. Sie wollten ihn, und so ähnlich lesen wir es hier, sie machten etwas Großartiges. Und die Menge schlugen sie mit Stöcke. Was haben die denn gemacht, dass sie den mit Stöcke schlagen? Jetzt mal ohne Spaß, wenn man mich mit Stöcke geschlagen hätte, ich würde, glaube ich, zu Gott gehen und sagen, nee, das mache ich nicht mehr mit. Seien wir mal ehrlich, wie schnell lässt du dich runterziehen? Wie schnell gibst du auf? Wie schnell verlierst du deinen Glauben? Wie schnell sagst du zu Gott, bis hierhin und nicht weiter? Wie schnell lässt du deinen Mund zumachen? Dem Feind, seine Taktik war es doch, dass jetzt Paulus und Silas im Gefängnis heulen, den Glauben verlieren und zu Gott sagen, Gott, wo bist du? Wir haben sogar der Frau geholfen, den Dämon ausgetrieben und jetzt lässt du uns hier alleine? Jetzt lässt du uns hier im Stich? Wisst ihr, wenn die Bibel von Abgrund, von Kerker, von Ketten und Festungen spricht, ist das oft das auch ein Zeichen der Hölle. Ja, der Feind möchte Menschen schon in diesem Leben festigen Ketten. Und diese Ketten, Festungen können manchmal ganz einfache Schuld und Sünde sein. Können manchmal ganz einfache Lügen sein, wo du dich selbst einfach nicht erkennst, wer du bist. Und in dem Moment, wo du in Fesseln bist, in Dunkelheit bist, in Not bist, ja, dann glaubst du auf einmal diesen Lügen viel mehr. Weil du sagst, ich bin ja eh gerade hier in Not. Ja, vielleicht liegt es ja wirklich an mir. Vielleicht ist ja wirklich mein Leben so schlimm. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Aber wisse heute und höre, Gott hat deinen Sieg bereits geplant. Wenn du in Dunkelheit bist, wenn du in Ketten bist, aber wenn du ein Kind Gottes bist, ja, dann ist dies nicht für lange Zeit. Dann ist das eine Zeit, die Gott dem Feind erlaubt hat. Aber weil er weiß, dass du wieder heilend und stärker rauskommst. Wir lesen auch hier in Timotheus. Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Ja, wir lesen, wie der Feind arbeitet. Er arbeitet mit Fallstricken. Und hier steht noch nicht mal Ketten. Aber er arbeitet mit Bindungen, manchmal mit Gewohnheiten. Wisst ihr, Jesus hat mich frei gemacht von vielen Fallstricken, von vielen Ketten. Jesus hat mich frei gemacht von Dingen, die mich gebunden haben. Noch letztes Mal, ich habe viele türkische Freunde. Noch letztes Mal sagte ein türkischer Freund zu mir, der aber auch bekehrt ist: Can, lass doch mal eine Shisha rauchen. Shisha ist normales Tabak, das ist ja keine Marihuana. Lass doch mal Shisha rauchen. Und vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Und ich möchte heute an dieser Stelle sagen, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Und ich möchte sagen, was Paulus sagt. Er sagt zu den Korinther, es ist euch alles erlaubt, aber nicht alles ist gut für euch. Und nicht alles ist gut für deine Seele. Auch das kann ein Fallstrick sein. Auch das kann eine Festung sein in dein Leben, dass du nicht rauskommst davon. Und ich möchte das bekennen, was mir widerfahren ist. Mir ist widerfahren, dass ich frei geworden bin. Ich bin frei geworden vom Rauchen. Ich bin frei geworden von Sachen, die mich gefesselt haben. Mit einem Fallstrick. Ich finde es interessant, dass hier noch nicht mal Kette steht. Mit einem Strick. Auch das sind kleine Stricke, die uns befestigen können. Wo der Feind auf einmal Anrecht an deiner Seele bekommt. An deinen Gewohnheiten bekommt. An deinen Alltag bekommt. Doch Jesus Christus möchte und will, dass du frei lebst für ihn. Er möchte, dass du in Freiheit lebst. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich hier vorne predige und bekenne, was mir passiert ist. Ich bin frei geworden. Und warum soll ich dir nicht erzählen, dass du auch frei werden darfst? Halleluja. Werd frei von Gebräuche, von Gewohnheiten, die dich fesseln. Denn auch das ist eine Taktik vom Feind. Ja, wir lesen es in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und was sagt jetzt Jesus? Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Gefühlt Lieblingsvers von Michael Becker. Richtig? Und auch hier sehen wir, wie der Feind vorgeht. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber jetzt kommt's. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichtet. Ist das nicht wunderbar? Wir haben einen Erlöser, einen Erretter bekommen, der hier hingekommen ist auf dieser Welt und gesagt hat, diese Werke des Feindes, sein Reich, möchte ich zerstören. Denn ich will Gottes Reich aufbauen. Es gibt zwei Reiche, mit denen wir kämpfen. Es gibt Gottes Reich, was wir alle aufbauen sollen und wollen. Aber es gibt das Reich auch des Feindes. Denn der Feind war von Anfang an wie ein Affe. Er wollte Gott alles nachmachen. Er wollte sein wie Gott. Deswegen ist er auch aus dem Himmel rausgeflogen. Der Feind benutzt die Taktiken, die er von Gott kennt. Deswegen gibt er den Menschen böse Geister, Dämonen, die auch Prophetien und Gaben haben sollen. Aber hier dürfen wir sehen und erkennen mit Weisheit, dass es nicht real ist. Dass es fake ist. Dass es nicht Gott ist. Und ja, wir haben als Christen diese Autorität und Macht von dem Herrn bekommen, dass wir zu bösen Geistern sagen dürfen, geh raus und weiche. Habt ihr schon mal erlebt? Ich ja. Aber wir sollen nicht das hochhalten. Einmal kamen die Jünger zu Jesus und sagten, Jesus, Die waren voll begeistert und sagen, ey, wir haben da voll die Dämonen ausgetrieben und waren so voll happy. Und Jesus sagte zu ihnen, und deswegen seid ihr so glücklich und deswegen seid ihr so froh, ihr solltet euch viel mehr darüber freuen, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Ja, das ist normal. Jesus sagt, das ist so. Ich habe es so erlaubt, dass ihr im Namen Jesus zu einem Dämon sagen könnt, geh raus. Das ist nicht was, wow. Das ist so, die müssen es tun, weil ich gewonnen habe am Kreuz. Weil ich Jesus bin, weil ich euch Autorität gegeben habe. Aber nicht das sollt ihr hochhalten und nur über sowas reden, sondern ermutigt euch einander und erfreut euch lieber daran, dass ihr eines Tages mit mir am Tisch sitzen wird und das eine Ewigkeit. Dass ihr im Buch des Lebens steht, dass ihr errettet seid. Das ist das, was wir vor Augen haben müssen, auch wenn wir in tiefster Nacht sind, auch wenn wir im Kerker sind, auch wenn wir im Keller sind, auch wenn es uns nicht gut geht. Wir sollen vor Augen haben, dass wir eines Tages bei Gott sind, dass unser Erlöser lebt. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis wirklich auch hier Paulus und Silas hatten. Denn sie waren gefangen, sie waren in Fesseln, aber schaut mal, was sie getan haben. Ein Satz, zu dem könnt ihr euch merken. Der Feind will dich zum Schweigen bringen. Aber Gott hat schon deinen Ausgang geplant. Seid ihr dafür? Der Feind kann dich ab und zu dorthin bringen, wo diese zwei stehen, Paulus und Silas. Obwohl du ein Diener Gottes bist. Aber Gott hat deinen Ausweg bereits geplant. Wie ging es weiter? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Festen lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auferwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitterte. Zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaub an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Du und dein Haus. Nimmst du das für dich an? Du und dein Haus, deine Familie, deine Ängsten. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Bis hierhin. Ich weiß nicht, was du von Lobpreis hältst. Vielleicht kommst du hier in diese Kirche und sagst, diese Lieder, die gehen ein bisschen auf die Nerven. Das sind ja so alte Kirchenlieder, obwohl wir sehr moderne Lieder singen. Aber das ist nicht so meins, Lobpreis. Ich möchte dich heute ermutigen, mit dieser Textstelle, mit dieser Predigt möchte ich dich ermutigen, dass Lobpreis nicht einfach etwas wie Karaoke ist, nicht etwas ist, wo du hier nachsingst einfach nur, sondern Lobpreis macht etwas in der finsteren Welt. Lobpreis bringt Dämonen zum Zittern. Lobpreis bringt dir Freiheit. Lobpreis bringt das Kettenbrechen. Lobpreis bringt dich aus der Dunkelheit heraus. Lobpreis bringt Licht in deinem Leben. Lobpreis macht deine Seele wieder frei. Lobpreis bringt wieder Hoffnung. Halleluja, Lobpreis ist der Schlüssel zum ewigen Vater, dass der Himmel aufgeht. Wir sehen es in dieser Geschichte. Und wir lesen in Hebräer, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Dein Lobpreis, es kann, mit deinen Lippen bekennst du es. Du machst den Namen Jesus groß. Und dieses Lobpreis, es bekennt nicht nur Gott, sondern es ist ein Opfer. Ein Opfer. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Herzen hattest, boah, ich will irgendwie Gott was geben. Was könnte ich ihm Gutes tun? Ja, manchmal kommt das aus ein liebendes Herz, was Gott einfach liebt, heraus. Du hattest das bestimmt schon mal, dass du Gott gesagt hast, ich will dir irgendwie mehr geben. Mehr von meiner Zeit, mehr von allem. Und heute ermutigt dich Gott und sagt, hey, Wer hat dich zum Schweigen gebracht? Willst du echt zulassen, dass der Teufel dich zum Schweigen bringt? Warum singst du nicht mit, wenn du hier stehst? Wieso machst du deinen Mund nicht auf? Geht es nicht um Jesus? Geht es nicht um mich, fragt Gott dich heute. Mach deinen Mund auf. Denn Gott, er wohnt im Lobpreis. Schaut mal, was David sagt. Preis den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. David, er spricht hier zu seiner eigenen Seele. David, er spricht hier zu sich selbst und sagt, ey, Junge, sei nicht so down. Lass dich nicht in Finsternis. Lass dich nicht abisolieren. Meine Seele, erinnere dich daran, was Gott dir Gutes getan hat. Er hat dich errettet. Er hat dich freigemacht von Schuld und Sünde. Er hat dich freigemacht von Gewohnheiten, die nicht gut waren. Er hat dich freigemacht, er hat dich gesund gemacht. Meine Seele, erinnere dich heute und lobe den Herrn. Lobe den Herrn, denn er ist gut und ihm gebührt das Lob. Und wir lesen, doch du bist heilig, denn du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wisst ihr, Gott, eine andere Übersetzung sagt, hier bauen wir ihm einen Thron. Hier steht wohnst. Sein Thron ist im Lobgesang. Wenn wir Gott loben, ja, dann bauen wir ihm einen Thron. Wir bauen in unserem Haus, in unserem Kämmerlein einen Thron. Lobgesang, da fühlt Gott sich wohl. Da will er dir begegnen. Da will er dir nah sein. Und das Schönste ist, dass Finsternis weichen muss. Wir lesen, als David für Saul die Harfe spielte, dann ging dieser böse Geist weg. Kennt ihr die Geschichte? Saul hatte einen bösen Geist. Keiner konnte dem Mann helfen. Wenn es hier jemanden gibt, der sagt, ich fühle mich auch manchmal lästig und irgendwas ist da. Ich möchte mit dir beten nach dem Gottesdienst. Vielleicht hast du irgendwelche Türen aufgemacht. Bist zu irgendeiner Wahrsagerin mal gegangen und seitdem fühlst du dich schlecht. Was es auch ist, geh nicht nach Hause. Hier sind Männer Gottes, die im Namen Jesus beten dürfen. Und der Feind muss weichen. Wir sehen, dass die Harfe gespielt wurde von David und der böse Geist wusch. Wir lesen an einer anderen Stelle, dass König Josaphat Krieg hatte. Und er Gott sagte, Gott, wie soll ich denn vorgehen? Und Gott sagte zu ihm, schick die Sänger vor. Die Sänger sollen nach ganz vorne. Und auch das ist ein Zeichen für Lobpreis. Ich möchte heute Lobpreis groß machen. Ich möchte dich ermutigen, wieder deinen Mund aufzumachen. Ich möchte dich ermutigen, aus deinen Ketten rauszukommen. Ich möchte dich ermutigen, aus diesem Kerker der Finsternis herauszukommen. Ich weiß nicht, was dich gefesselt hat. Vielleicht war es irgendeine Trauer. Vielleicht war es irgendetwas, was dich verletzt hat. Vielleicht war es Menschen, die dir böse waren. Irgendwie hat der Feind es geschafft, dich in ein Loch zu stecken, wo du ruhig bist, wo du deinen Mund nicht aufmachst. Vielleicht, weil du sagst, ich bin nicht genug. Ich bin ein sündiger Mensch. Vielleicht gibst du dir selbst die Schuld. Aber höre, dass Gott dir heute sagt, das bringt dich nicht weiter. Mach deinen Mund auf und lobe den Herrn. Er will gelobt werden. Er hat es vermisst, dass du ihm zusingst. Er hat Freude daran, wenn du ihm zusingst. Und er sagt dir heute, wie ein liebender Vater, ich möchte, dass du das wieder tust. Ich habe Freude daran. Mach das wieder. Und bevor wir gleich ins Lobpreis gehen und gemeinsam den Herrn loben, möchte ich dir das noch mitgeben. Lobpreis verändert. Es erschüttert. Nein. Er erreicht den Himmel. Er freut Gottes Herz. Er bringt Freiheit auf die Erde. Und so wie wir das hier sehen, ja, so kann es gehen, dass du aus deiner Dunkelheit rauskommst und Gott die Ehre gibst. Zum Abschluss möchte ich über diesen Kerkermeister sprechen. Dieser Kerkermeister, als er gesehen hat, dass auf einmal Gott gewirkt hat, dass alle Festungen gebrochen sind, dass die Gefängnistüren aufgegangen sind, wollte er sich sein Leben nehmen. Aber warum? Ich möchte euch sagen, warum. Weil dieser Kerkermeister seine ganze Sicherheit bestand aus seinem Status. Er hatte eine Arbeit, er hatte eine Familie, er war bestimmt strukturiert, organisiert, er hatte viele Schlüssel, er hatte viel Verantwortung, er hatte von jeder Zelle den Schlüssel. Sein ganzes Leben war auf diesen Status, auf diese Verantwortung. Und vielleicht bist du ein Mensch, der wirklich fleißig ist, der organisiert ist, der wirklich reinhaut, wenn es sein muss. Ein Macher mit vielen Schlüsseln an deinem Gürtel. Aber er erkannte, boah, diese zwei da, die sind gefangen, aber die sind irgendwie innerlich freier als ich. Und auch das darfst du bekennen, wenn du innerlich nicht frei bist. Vielleicht heute hast du gehört von diesen Gefangenschaften, die der Feind gibt. Und vielleicht bist du wie dieser Kerkermeister, der gut aussieht, mit Verantwortung und Status. Aber wenn du erkennst, dass du innerlich nicht frei bist, sondern gefangen bist, dann ist auch hier heute die Botschaft für dich, dass du aufstehen sollst. Steh mir gemeinsam auf. Dass du aufstehen sollst und Gott lobst. Wir haben heute so viele Lieder gesungen. Wir haben uns wirklich mit der Lobpreisgruppe für den vorigen Lieder gar nicht abgesprochen. So viele Lieder, wo wir gesungen haben, auch in tiefster Nacht, auch in der Not, auch wenn es mir nicht gut geht, möchte ich dich loben. Glaubst du daran, dass Gott gut ist? Glaubst du daran, dass er gut ist, auch wenn es dir gerade schlecht geht? War leiser das am Ende. Wenn es dir schlechter geht, wenn du in Dunkelheit bist, wenn du in tiefster Nacht bist und dann trotzdem Gott lobst, dann passiert was. Dann geht der Himmel auf. Das ist so, als ob, ihr könnt es euch vorstellen, die Engel zu dem Herrn kommen, zum Thron kommen und sagen, ey, da unten in der Langenfelder Kirche, da ist der Can, dem geht es gerade so schlecht, aber der lobt dich trotzdem. Der hat Vertrauen zu dir. Der schaut nicht auf seine Umstände. Der lässt sich vom Feind nicht den Mund zumachen, sondern der lobt dich. Gib heute die Ehre dem Herrn. Und wir singen gemeinsam dieses Lied. Dir gebührt das Lob. Und in der Bridge dieses Lied, da sagt das Lied, auch wenn du mir was wegnimmst, bist und bleibst du mein Gott. Bekenn das heute. Ruf es laut. Der Feind soll es hören, dass Jesus dein Gott ist und bleibt. Amen. Nach dem Gebet mache ich ein Gebet. Singen wir gemeinsam mit. Mach deinen Mund auf. Sing es zu Jesus. Bekenn es laut. Auch wenn er dir was nimmt, er bleibt dein Gott. Lass dir nicht den Mund zumachen. Halleluja.
Du bist und bleibst mein Gott, nur dir.
wir nochmal gemeinsam: Jesus, dir allein gebührt mein Lob. Jesus, und beten wir dabei. Während das Lobpreisteam singt, kannst du auch beten. Du musst nicht nur hier vorne mitlesen. Mach, was du möchtest. Hauptsache, du preist den Herrn. Kommen wir doch in wahre Lobpreis und Gebet. Ich möchte, dass heute Ketten gebrochen werden. Jesus, ich möchte, dass du frei machst aus Finsternis. Bete mit mir mit, laut, von deinem Platz aus. Ruf zu Jesus. Sag ihm, wie gut er ist. Sag ihm, dass du der Finsternis keinen Raum gibst. Sag ihm, dass du der Finsternis nicht Platz gibst in deinem Leben. Sag der Finsternis, dass du an Jesus glaubst, egal was passiert. Ruf dem Feind zu, dass du zu ihm gehörst, dass das Blut Jesus dich frei gemacht hat. Dass du eine Ewigkeit mit Jesus am Tisch sitzt, egal wie es dir hier geht. Dass deine Hoffnung, dein Erlöser lebt. Ruf es laut von deinem Platz aus. Trau dich doch zu beten. Rede, Gott ist hier. Halleluja. An diesem Morgen beten wir gemeinsam, Herr, weil du der König aller Könige bist. Du bist der Herr aller Herren. Jesus, du bist das Alpha und das Omega. Jesus, du bist der, der aus finsterer Nacht wunderbares Licht zuvorkommen lässt. Du bist der, Jesus, der aus, egal wovon wir von dir beten, Herr, wo wir drinstecken, du kannst uns nicht nur hören, Herr, sondern du hilfst uns heraus. Danke für diese Ermutigung, Herr, dass dein Wort uns ermutigt hat, auf dich zu schauen. Jesus, Ketten können eklig sein, sie können gefangen nehmen, aber du bist dafür da, Herr, und du bist gekommen, um die Werke des Feindes zu vernichten. Und deswegen bete ich, Jesus, dass Menschen frei werden, auch in dieser Live-Kirche Langenfeld, Herr, dass die Ketten des Feindes gebrochen werden, nicht weil wir groß sind, sondern weil du groß bist, Jesus, und weil du heute noch derselbe bist. Und ich ermutige jeden, der sagt, ey, da gibt's in meinem Leben Ketten. Ich kann irgendwie meinen Mund im Lobpreis nicht aufmachen. Ich merke, wie ich will, aber ich schaffe es nicht. Ich ermutige dich nicht, hier einfach rauszugehen, sondern bleib hier, wir möchten für dich beten. Jesus, und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du jeden, der hier heute das erste Mal war, der erkannt hat und gehört hat, dass es auch einen Kampf in der geistlichen Welt gibt, ich bitte dich, Herr, dass du ihn Mut machst, sich für dich zu entscheiden, weil du der Sieger bist. Und weil du jeden Menschen erretten möchtest und von der Finsternis zum Licht holen möchtest. Amen.